Punkt Nummer 9. Da geht es um die Equity-Methode und das Papier von EFRAG im Rahmen einer Short Discussion Series. Vielleicht einleitend ganz kurz. EFRAG hat wieder so eine Art neue Diskussionsserie gestartet, wobei man auch sagen muss, nicht alle Papiere dieser Short Discussion Series stellen sich als Diskussionspapiere dar mit einer gewissen Kommentierungsfrist. Also es gibt da auch das zweite Dokument oder Papier von EFRAG ist zum Beispiel eher ein Informationspapier, wo man jetzt nicht gerade um Rückmeldung bittet. Aber für dieses Papier hier zur Equity-Methode und ob es sich um eine Einzeilenkonsolidierung handelt oder eher um eine Bewertungsmethode handeln sollte, das ist ein Papier, was EFRAG zur Diskussion gestellt hat und auch hier eine gewisse Kommentierungsfrist angesetzt hat. Da wäre jetzt meine Frage grundsätzlich erstmal an den Fachausschuss, also wie das Diskussionspapier von EFRAG behandelt das Thema, wie man generell die Equity-Methode nach IAS 28 konzeptionell auslegen sollte, weil letztendlich, je nachdem, ob man sie als Bewertungsmethode oder als Einzeilenkonsolidierung auslegt, würde es verschiedene Implikationen haben, die auch in dem Diskussionspapier angedacht werden oder angeführt werden. Generell jetzt zum weiteren Vorgehen für das Thema. Also wie gesagt, es ist von EFRAG um Rückmeldung gebeten oder gebeten worden zu dem Thema. Wäre jetzt die Frage an den Fachausschuss, ob er zu diesem Papier grundsätzlich erstmal Stellung nehmen möchte. Vielleicht als Hintergrund sollte auch nochmal erwähnt werden, dass der IASB neben den gegenwärtigen Diskussionen hinsichtlich Short-Term-Amendments, um Klarstellung im IAS 28 zu erreichen für gewisse Fragestellungen, auch ein Forschungsprojekt auf seiner Agenda hat, was sich mit der Equity-Methode beschäftigen wird. Wird in dem Sinne, dass man halt, zumindest aus meiner Information, Mitte des Jahres wohl ein erstes Scoping Paper, also erstes Papier vom IASB Stab bekommen wird oder zum dem IASB vorgelegt wird, welche Sachverhalte man denn in diesem Forschungsprojekt adressieren möchte. Also wie gesagt, Mitte des Jahres würde sozusagen das Projekt, ich sag mal so, seine Arbeit aufnehmen. Natürlich muss man auch sehen, dass hier Conceptual Framework, also wenn es eben um Grundsatzfragen geht, natürlich auch ein Thema ist, was eventuell auch nochmal in die Kommentierung des Conceptual Frameworks mit einfließen könnte. Insbesondere, was ich nachher vielleicht noch auch mal ausführen werde, hinsichtlich der Diskussion von Reporting Entity, ist meines Erachtens ein Thema, was man hier zumindest von EFRAG zurzeit nicht so adressiert. Da ist man eher auf Unit of Account und Control Aspekt, aber ich glaube, Reporting Entity ist hier auch ein ganz wichtiger Punkt. Also in dem Sinne, es gibt meines Erachtens von Seiten des Fachausschusses noch sehr viele Möglichkeiten, zu dem Thema sich zu positionieren. Man muss natürlich aber auch sehen, dass man hier eventuell die Möglichkeit hat, wenn zum Beispiel EFRAG anstreben sollte, das Papier zum Beispiel in einer ASAF-Sitzung vorzulegen, dass man hier auch natürlich Möglichkeiten hätte, hier generell relativ frühzeitig in das Projekt einzusteigen und hier relativ klar Flagge zu zeigen, was man sozusagen konzeptionell von dieser Frage hält, wie man die Equity-Methode verstanden wissen sollte. Also in dem Sinne meine Frage an den Fachausschuss, ist er grundsätzlich hier offen, eine Stellungnahme abzugeben zu dem Papier oder sagt man eher, man könnte das jetzt gerne mal diskutieren, was hier EFRAG sich sozusagen als Ansichten vertritt, beziehungsweise keine Ansichten, aber welche Argumentationen hier aufgebaut werden, aber trotzdem dann keine Stellungnahme abgibt, weil man die letztendlich eher auf einen späteren Zeitpunkt hinauslegen möchte.
Sieh an, dass ich völlig anderer Meinung bin, weil ich meine, dass das EFRAG-Papier aus einer Ecke herauskommt, die man nicht wesentlich länger unbeobachtet lassen darf. Das heißt, bei allen möglichen, insbesondere kleineren Reparaturarbeiten, hat EFRAG in letzter Zeit behauptet, sie sähen eigentlich eine Tendenz weg von dem, was man traditionell vielleicht mal darunter verstanden hätte, zu der Bewertungsmethode. Und die kleinen Reparaturarbeiten würden dazu nicht passen. Es ist für mich ein Schritt in der Serie dessen, dass man, ich sag's mal sehr flapsig, an vielen kleinen Reparaturarbeiten Fässer aufmacht und sie konzeptionell unterlegen möchte. Und das, was der IASB irgendwann mal macht, das hat für mich bei EFRAG überhaupt keinen Anknüpfungspunkt dazu. Und oder natürlich wissen wir alle, das traditionellerweise vor uns hergetragen wird seit vielen Jahren, dass der IASB möglicherweise irgendwann mal die Equity-Methode ganz abschaffen würde. Ich könnte sogar auch jetzt schon sehr locker argumentieren, EFRAG ist auf dem besten Wege dazu Munition zu liefern, denn irgendwo, wenn wir Vollkonsolidierung am einen Ende haben und EFAS 9 oder ES 39 am anderen Ende, wo ist da überhaupt Raum für eine Equity-Methode in dem Zwischenstück? Und EFRAG argumentiert nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht dafür, dass es eine Equity-Methode geben muss, sondern behauptet, es gibt sie, ich muss nur wissen, warum es sie gibt. Aber für mich führt das viel mehr zu dem Schluss, muss es sie überhaupt geben, weil wenn ich, wie gesagt, Vollkonsolidierung am einen Ende des Spektrums und am anderen Ende Bewertung habe, in der Equity-Methode ist ein solcher Brei von Bewertungsdingen, weil ich ja irgendwo nur die Summe der anderen Bewertungsmaßstäbe in einen Topf oder eine Zeile schmeiße, das als tatsächliche Bewertungsmethode zu bezeichnen, das würde mir schwerfallen. Und ich dächte, natürlich kann man sich überlegen, ob man die Ressourcen oder die Zeit oder die Lust hat, gegenüber EFRAG Stellung zu nehmen. Nur, wenn wir das nicht tun, bleibt es dabei, dass bei EFRAG auf Dauer immer wieder diese Tendenz gesehen wird und den eigenen Argumentationen unterlegt wird. Wenn wir denen zustimmen, müssten wir die Debatte vorher haben, und wenn wir zu dem Schluss kommen, können wir den Schluss auch kommunizieren. Ich meine, Debatte haben und konkludieren und nicht kommunizieren, das ist dann auch nur noch eine Frage von 5 oder 10 Minuten. Und insofern geht es eigentlich mehr darum, ob wir uns mit der Debatte beschäftigen oder nicht.
Also mein Eindruck ist, dass man mit dem ganzen Themenspektrum assoziierte Unternehmen und Equity-Methode, also gar nicht mal konkret nur die Equity-Methode, zahlreiche Probleme hat in der Praxis. Schwierige Themen auch, Übergänge etc. Es gibt angrenzende Thematiken mit Interaktionen. Also ich glaube, die Problematik kann man gar nicht einengen auf, ob das jetzt Bewertung oder Online-Consolidation ist. Das ist für mich eigentlich fast nachrangig, weil wir ständig auf schwierige Bilanzierungsfragen und in dem Zusammenhang stoßen, die eigentlich im Standard nicht geklärt sind. Also eigentlich muss man das viel breiter aufziehen, als EFRAG das hier getan hat.
Man muss aber sagen, dass EFRAG letztendlich die Argumentation hier vertritt, wenn es eben sich um eine Bewertungsmethode handeln würde. Da sehr viele offene Fragen, die man zurzeit eben aus einer Art Konsolidierungscharakter der Equity-Methode her ableitet, dass ich dann, so habe ich zumindest das Papier verstanden, dass ich dann sehr viele konzeptionelle Fragen oder sehr viele Fragen zu IAS 28 erübrigen würden, weil man sozusagen hat, da hat man einen gewissen Bewertungsmaßstab. Sie wissen ja, im Conceptual Framework hat man jetzt 3 verschiedene Bewertungsmaßstäbe generell kategorisiert, also Kostbewertung, Marktbewertung, beziehungsweise dann eben als 3. Kategorie diese Cashflow-basierte Bewertung, was auch eher so eine Zeitbewertung darstellt. Das ist ja genau eben der Punkt, den ich...
Aber Herr Obst, deswegen würde ich gerade sagen, das war auch mein Punkt, deswegen war ich ein bisschen überrascht über Ihre Aussage. Wenn ich am Ende sage, es ist ein Bewertungsmaßstab, dann möchte ich gerne mal wissen, wer mir dann sagt, wie die Fragen, die im Moment beim IASB vorliegen, beantwortet werden. Weil ich sehe, was ist die Theorie hinter dem Bewertungsmaßstab, den ich habe? Sie haben ja selbst gerade gesagt, die 3 Bewertungsmaßstäbe im Framework passen nicht drauf. Jetzt geben Sie mir mal eine Antwort, wenn ich sage, das ist ein Bewertungsmaßstab at Equity Accounting, wie dann die beiden Fragen oder 3, die im Moment beim IASB vorliegen, zu beantworten wären. Die Frage, wir haben ja gerade gesagt, die würden sich dann beantworten, da sagen Sie mir mal, wie die beantworten würden. Ich glaube, gerade wenn es ein Bewertungsmaßstab ist, bin ich vollkommen lost, weil es gibt keine Theorie. Sie haben gerade mal 3 Dinge genannt, die ein Equity Accounting als Bewertungsmaßstab darstellen. Und das ist für mich auch der Punkt, wo ich sage, als ich das gelesen habe, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Fragen, die im Moment besprochen werden, und ich glaube, damit ist EFRAG ja angetreten, hat gesagt, wir müssen jetzt erstmal klären, was das ist. Consolidation, Bewertungsmaßstab oder ein Hybrid. Wenn es ein Hybrid ist, frage ich mich, damit ist auch nichts geklärt, weil ich dann ja nicht weiß, wann ich was anwende, wie das dazu beitragen soll, diese 3 Fragen oder 2, die anschließend sind, zu beantworten. Das sehe ich nicht. Da kriege ich immer noch keine klare Antwort. Und ich sehe es so, Frau Knorr, wie Sie es gesagt haben, ich glaube, wir sollten auch darauf antworten, aber eigentlich will ich sagen, ihr geht ja ein falsches Thema an. Ihr beantwortet damit eben halt genau nicht die Fragen, die gerade vor Ort sind, und die wichtige Frage, brauchen wir überhaupt eine At-Equity-Methode, macht das Sinn für Unternehmen, wo ich signifikanten Einfluss ausübe und Joint Control habe, die sind jetzt auch mit runtergefallen, macht es da Sinn, eine besondere Bilanzierungsmethode, sage ich es mal allgemein, zu haben? Oder sagen wir, nö, wenn ich Joint Control habe, wird es auch zum Fair Value oder fortgeführte AKHK bilanziert oder voll konsolidiert, was ja wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, dann kann es ja nur in die eine Richtung gehen. Macht das mehr Sinn? Ich glaube, die Fragen, die könnte man hier schon adressieren. Aber was EFRAG hier macht, die stellen die falschen Fragen, meiner Ansicht nach.
Also ich muss jetzt vielleicht etwas klarstellend sagen, weil ich glaube, wir sind da relativ nah beieinander. Weil die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, wenn man das Thema konzeptionell angehen möchte, müsste man eigentlich die Frage dahingehend stellen, abgesehen von Darstellungen und Ausweisfragen, welche Argumente gibt es sozusagen assoziierte Unternehmen, unterschiedlich in der Bewertung und Ansatz zu behandeln zu Unternehmen, die jetzt nicht Tochterunternehmen darstellen, sondern eben, wo man sagt, also da hat man nur 1 oder 2% Aktienanteile und dergleichen. Und ich habe zumindest das Papier von EFRAG so gelesen, wenn man sagt Bewertungsmethode, das ist dann so nach dem Motto, ja, ich klassifiziere halt, oder Bewertungsmethode wäre dann eben klassisch Fair Value oder Cashflow-basierte Bewertung, aber ich würde sozusagen sagen, die Equity-Methode ist halt oder charakterisiert halt, dass es sich hier dabei um assoziierte Unternehmen handelt oder Joint Ventures. Aber das wäre für mich letztendlich, so wie ich es verstanden habe, ist es letztendlich die Argumentationsbasis. Wenn ich auf Bewertungsmethode zurückgehe, wäre sozusagen die Equity-Methode sozusagen in Begrifflichkeit darauf geschrumpft, zu sagen, okay, das ist die Bewertung für assoziierte Unternehmen, hat aber in dem Sinne keine größeren Auswirkungen gegenüber einer Fair-Value-Bewertung.
Die Equity-Methode fallen lassen und würde dann zum Fair Value oder fortgeführte AKHK oder was bilanzieren. Das ist ja eine Riesenauswirkung.
So habe ich es aber verstanden.
Das führt ja dann am Ende, klar, wenn ich das mache, dann sind die Fragen beantwortet. Aber das habe ich jetzt aus dem Papier nicht so unbedingt herausgelesen. Also ich hatte jetzt eher verstanden, wenn das dann at equity als Bewertungsmethode, dann kann ich die Fragen, also man stellt ja hier nicht in Frage, das war ja zumindest der Eindruck, den Frau Knorr hatte und ich auch, stellt ja gar nicht in Frage, soll ich weiter at equity bilanzieren?
Ich bin da, glaube ich, auf der gleichen Seite. Meine Frage wäre grundsätzlicher Natur zu sagen, also was berechtigt mich sozusagen von Standardsetzerseite her zu sagen, also ich muss sozusagen für assoziierte Unternehmen oder Joint Ventures andere Bewertungsmethoden entwickeln als für andere Unternehmen, die nicht Tochterunternehmen darstellen. Und ja, dann ist natürlich das, was auch von Knorr, was Sie sagen, ist natürlich die Konsequenz, gibt es überhaupt noch eine Equity-Methode in dem Sinne?
In all fairness würde ich vielleicht an der Stelle mal ein bisschen Partei für EFRAG ergreifen, weil ich denke, dass das Papier schon zumindest mal einen gewissen Vorzug hat, den du, Guido, gerade eben von einer etwas anderen Seite beleuchtet hast. Ich glaube, was wir versucht haben, in der Diskussion herauszuarbeiten, und was dann in das Papier eingeflossen ist, ist, dass diese leidliche Diskussion, ist das jetzt eigentlich eine Einzeilenkonsolidierung oder ist es ein Bewertungsverfahren, sich eigentlich nicht abschließend beantworten lässt, sondern es auf die Situation ankommt. In manchen Situationen ist es sachgerechter, es eher wie eine Art Konsolidierungsmaßnahme zu sehen und in manchen Formen hat es eben mehr den Zug einer Bewertungsmethode. Das war, glaube ich, der einzige Punkt, den man versucht hat herauszuarbeiten. Man wollte nicht herangehen, ist es überhaupt gerechtfertigt, die Equity-Methode aufrechtzuerhalten? Ist es überhaupt sinnvoll, unterhalb der Vollkonsolidierung eine Art der anderen Konsolidierung zu haben? Ist es überhaupt sinnvoll, eine Bewertungsmethode abweichend von Cost, Cashflow oder Fair Value zu haben? Sondern die Frage, die halt immer wieder auftaucht bei diesen ganzen Short-Term Amendments, wenn wir uns mit IAS 28 Fragen befassen, ist, man kann diese Frage eigentlich kaum sauber beantworten, wenn man nicht weiß, ob es nun das eine oder das andere ist. Oder sagen wir anders, wenn man jetzt die Frage beantwortet, nehmen wir hier die Eliminierung von Downstream-Transaktionen, die jetzt da demnächst kommt. Wenn ich die Frage beantworte und sage, die Equity-Methode ist eine Bewertungsmethode, kommt ein völlig anderes Ergebnis raus, als wenn ich sage, ich betrachte das jetzt mal aus so einer Art Konsolidierungsdenke. So, und die Frage, die man sich dann halt stellen muss, ist, kann ich jetzt wirklich sagen, das eine ist richtiger oder falscher oder das eine ist sachgerechter oder nicht sachgerechter? Und das hat uns im Grunde genommen dazu bewogen zu sagen, vielleicht gibt es aus heutiger Sicht gar nicht die eine Equity-Methode, sondern vielleicht ist das im Grunde genommen etwas, wo man sagt, das hat sich über die Zeit als, sagen wir mal, Praxiskonvention mal entwickelt,
die war vielleicht damals vor dem Hintergrund auch sinnvoll. Mike Ashley hatte gesagt, in den 60er Jahren hat man versucht, damit im Grunde genommen eigentlich eine Verlustantizipation zu betreiben in England. Das war mal der Ausgangspunkt. Das hat sich natürlich heute in eine ganz andere Richtung hin entwuchert. Und die Frage ist, kann ich vor dem Hintergrund eigentlich tatsächlich noch sagen, die Equity-Methode ist immer nur das eine oder immer nur das andere, oder muss man tatsächlich kontextabhängig sagen, es ist mal das eine und mal das andere? Und wenn man sagt, ja, das ergibt Sinn, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, in welchen Circumstances wäre es denn nun sinnvoll, das eher wie eine Bewertungsmethode, eher wie eine Konsolidierung zu sehen? Man kann natürlich dann auch die Frage vorausschalten, ja, ist es überhaupt sinnvoll, einen Twitter zu haben, der im Grunde genommen keine echte Konsolidierung und keinen echten Bewertungsmaßstab darstellt? Die Frage kann man auch angehen, aber das war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht das Ziel des Papiers.
Aber in Paragraph 76 oder in der Summary finde ich, vielleicht weil ich zu faul bin, den Rest noch immer wieder weiter zu verdauen, aber in der Summary wird eigentlich alles sehr schön zusammengefasst: as a basis to portray performance of an investment in an associate or a joint venture. Das ist offensichtlich das, was wir wollen. Und das wird dann fortgeführt: some would conclude that the equity method is arguably superior in terms of relevance of information provided by both cost and fair value. Dieses arguably superior, davon redet keiner. Das heißt, dass ich bei Cost im Zweifel, wenn ich Verluste antizipieren will, habe ich Impairment-Regeln für Investment. Ich bin immer mehr dabei, dass wir potenziell über Paketzu- und Abschläge nochmal nachdenken müssen, weil wir diese Geschmacksrichtung beim Investment nicht haben, letzten Endes über IFRS 13 oder so etwas. Und wir sagen, nur Anschaffungskosten mit ein bisschen mit ein bisschen Impairment gibt mir die Performance nicht letzten Endes wieder. Gut, Konsolidierung gibt mir potenziell, insbesondere wenn ich 1:1 voll konsolidiere, die Performance wieder, ist klar, weil ich halt alles aufsauge. Und wenn ich dazwischen irgendwas habe, warum ich es nicht voll konsolidiere, ja, für die Performance brauche ich nicht so ein komisches Hybridzeug, wo ich wirklich nicht weiß, was es ist.
Ich würde vielleicht nochmal in Frage stellen, vielleicht gibt es da Leute, die klüger sind, natürlich auch mal wirklich zu den beiden Punkten, die im Moment beim Board vorliegen, zu einer eindeutigen Antwort kommt und die unterschiedlich wäre, wenn man sagt, das ist eine Bewertung oder nicht. Also wenn ich mal diese Contribution auf Assets, da geht es um eine Inkonsistenz anscheinend zwischen IFRS 10 und 28, wird es voll berücksichtigt oder nicht, da würde ich jetzt mal sagen, ob die Antwort wirklich klar ist, wenn ich sage, das ist eine Consolidation oder es ist eine Bewertung, stelle ich mal in Frage. Ich glaube, die Beispiele, die man hier gewählt hat, die passen vielleicht auch gar nicht so richtig gut zu dem Thema. Und aber ich sehe es auch so wie du, das ist eigentlich, ist es eine Art Hybrid. Man hat da, das ist nicht eindeutig, vielleicht hat man mal irgendwo gestartet mit One-Time-Consolidation, dann hat man aber teilweise, hier gibt es auch gute Argumente dafür, also es sind ja eigentlich nicht Assets in der Bilanz, sondern es ist nur die Beteiligung. Und dann macht es keinen Sinn, dahinter stehende Assets doch in der One-Line-Consolidation, also sieht man alles als Argument. Da muss man dann am Ende entscheiden, ob das eine sinnvolle Bewertung ist für Investitionen, wo ich einen gewissen Einfluss oder sogar Joint Control habe. Wir sollten nicht vergessen, dass es auch für Joint Control gilt. Da wird es dann immer schwieriger zu sagen, das wird dann zum Fair Value gemacht oder at Cost. Ich glaube aber auch, dass, ich meine, das ist eine Aussage, die er gemacht hat. Ich habe mir aber die Mühe gemacht, jetzt in den Back mal reinzugucken, HGB, das tue ich relativ selten, aber da wird auch von One-Line Consolidation gesprochen. Also, dass das in Deutschland so eindeutig ist, dass man sagt, das ist eine Bewertung, weil das ist outside der Group, ja, da gibt es aber, ich glaube, das hat sich in Deutschland auch weiterentwickelt. Da gibt es im Moment auch Meinungen, die sagen, das hat was von beidem. Ja, so eindeutig ist das nicht.
Achso, ich muss sagen, ich fand das Papier sehr informativ und auch, ich glaube, die Problempunkte relativ gut dargestellt. Abgesehen davon, dass natürlich wieder mal in EFRAG-Papier keine klare Positionierung von EFRAG zu dem Thema stattgefunden hat. Aber was ich vielleicht auch etwas vermisst habe, und ich weiß nicht, vielleicht, Herr Bargo, vielleicht können Sie mir da auch etwas weiterhelfen. Mir fehlt der finale Schritt auch zum Beispiel vor dem Hintergrund der ganzen Conceptual Framework-Diskussion, dass man da auch das Ganze mal diskutiert hätte und sagen, auch wenn es zurzeit erstmal ein Diskussionspapier ist, aber man hat zumindest jetzt schon mal eine gewisse Vorfühlung, wie der IASB zu gewissen Sachverhalten sich positionieren möchte, wo er gewisse Änderungen sieht. natürlich, und das war das Argument, was ich vor uns brachte, Reporting Entity war zurzeit ausgeschlossen vom Diskussionspapier, was ich denke, wäre für diese Frage ein sehr wichtiger Punkt, die man auf jeden Fall, also gerade was ist die Reporting Entity, wer steht dahinter und dergleichen. Ich glaube, das hätte durchaus eine gewisse Berücksichtigung, die man letztendlich hier für die Fragestellung angehen müsste. Zum anderen aber letztendlich auch die ganze Unit- und Account-Frage. Für mich wäre letztendlich die Frage gewesen, ob EFRAG in dem Papier zu einem klaren Schluss kommen könnte aus den gegenwärtigen Vorschlägen im Rahmenkonzept, wie man sozusagen das Thema angehen müsste. Also ob man letztendlich, und ich glaube, da sind wir dann wieder bei der Fragestellung, die Frau Knorr aufgebracht hat, wenn man jetzt die gegenwärtige Überarbeitungsvorschläge vom IASB zugrunde legt, würde es überhaupt noch diese Equity-Methode so geben? Oder ist das neue Rahmenkonzept oder das Rahmenkonzept, so wie man es vorschlägt zurzeit, wäre das nicht eher die klassische Argumentation dafür, eben die Equity-Methode komplett von der Bilanzierung zu entfernen? Weil es ganz einfach klargestellt wird, bei Kontrolle spricht man nicht mehr über die künftigen Cashflows, sondern man spricht auf das Asset, auf die Ressource, und die Assets sind auch nicht die entsprechenden einzelnen Vermögenswerte beim assoziierten Unternehmen, sondern es ist die Beteiligung. Also würde man nicht dann mit den gegenwärtigen konzeptionellen Vorschlägen vom IASB logischerweise in diese eine Richtung nur gehen können? Das wäre letztendlich auch eine Frage, wo ich gedacht hätte, das hätte man vielleicht noch idealerweise von EFRAG-Seiten noch herantragen können. Für mich wäre natürlich dann auch die Frage an den Fachausschuss, möchte er in der Stellungnahme an EFRAG so weit gehen und auch letztendlich hier schon eine Meinung ausformulieren, sagen, also das wäre die logische Konsequenz oder das wären die Konsequenzen, oder möchte man die Stellungnahme eher, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, dass man eine Stellungnahme anstrebt, möchte man sich eher bei der Stellungnahme darauf beschränken und zu sagen, also einige Aussagen, die hier so klar im Papier getroffen werden, sehen wir nicht so klar und es würden trotzdem immer noch Fragen bestehen. Also das wäre jetzt noch meine zusätzliche Anmerkung zu dem Papier.
Also vielleicht zu der Frage, hätte man dies oder jenes nicht noch machen können? Hätte man sicherlich, klar. Ich war eher ein bisschen überrascht, dass man dieses Papier als eigenes Bulletin oder so herausgegeben hat. Denn das Ganze ist eigentlich eher ein Arbeitspapier, ein internes Arbeitspapier gewesen, was wir bei Tech benutzt haben, weil wir gesagt haben, hier werden ständig IAS-28 Sachverhalte angelandet und wir hätten ganz gerne, wir kommen immer wieder an dieser Frage vorbei, ist es nun eine Bewertung, ist es eine Konsolidierung, und wir haben an der Stelle einen Arbeitsauftrag an den Stab gegeben und haben gesagt, tragt uns mal die Argumente zusammen. So, und da das Ganze dann logischerweise ausging wie es Hornberger Schießen, kam dann in der Diskussion die Idee auf zu sagen, ist es wirklich so apodiktisch, nur das eine oder nur das andere, oder kann es sein, dass es mal das eine und mal das andere ist? Man vielleicht sogar auch sagt, in heutiger Zeit gibt es vielleicht deutlich mehr Sachverhalte, die dafür sprechen, dass es das eine ist, aber nicht mehr das andere. Aber es kann eben historische geben, wo es anders war. Das war das einzige Ziel. Und wie gesagt, das wollten wir nur klargestellt haben. Ich habe mich selbst nachher gewundert, dass das Ding auf einmal jetzt rausgegeben wird. Es ist mit Sicherheit nicht gedacht gewesen als ein Konkurrenzprodukt zu dem, was der IASB dann irgendwann mal auf die Straße schieben wird. Denn dort steht ja die Equity-Methode auch auf der Research Agenda. Das heißt, wenn man sich da mit dem Thema beschäftigt, wird dann mit Sicherheit ein holistischerer Ansatz gefahren. Dies hier ist ein einziger Themenaspekt, den man mal beleuchten wollte, damit wir vielleicht bestimmte Fragestellungen, die angelandet werden, einfach ein bisschen informierter klären können, anstatt dass wir immer wieder an der Grundsatzfrage vorbeikommen. Das war das eigentliche Ziel. Ich halte es durchaus für sachgerecht, dass wir auf die wahrgenommenen Schwachpunkte deutlich machen, dass wir darauf hinweisen, dass die eigentliche Gretchenfrage nicht gestellt wird, was sie damals eben auch nicht sollte. Also das war nicht der Hintergrund dafür, warum dieses Papier mal entstanden ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher kontraproduktiv wäre, jetzt EFRAG praktisch einen Arbeitsauftrag, einen impliziten oder einen expliziten zu erteilen. Macht euch doch mal großflächige Gedanken zu XYZ, denn das ist nachher eine Sache, die sehe ich dann schon mehr beim IASB. Aber dass man im Grunde genommen sagt, wir können vielleicht bestimmte Vorarbeiten machen, auf denen dann der IASB aufsetzen kann, das sehe ich sehr wohl. Denn das ist meines Erachtens ein sehr sinnvolles Thema. Und das kann tatsächlich auch dazu führen, dass man nachher sagt, ja, brauchen wir die Equity-Methode eigentlich überhaupt noch. Aber dazu muss man wahrscheinlich ein bisschen Research betreiben. Und das, was wir dann abnehmen können, das sollten wir doch hier anbieten.
Ich würde gerne noch mal einen weiteren Aspekt aufbringen, der wahrscheinlich auch eher an die Adresse des ESB geht, weil meine größten Themen mit der Equity-Methode sind eigentlich die Begriffsunterscheidungen Interest und Investment. Ja, weil es ist vielleicht branchenspezifisch, aber wir haben Investment ist im Prinzip das Investment sind das Eigenkapital, also die echte Beteiligung. Interest ist inklusive Fremdkapital. Und das führt zu immensen Problemen und Abgrenzungsfragen, die ich jetzt eigentlich gar nicht ganz breit ausrollen möchte hier in der Diskussion, aber das hätte ich auch gerne mal vernünftiger adressiert, weil wir haben Investments, ja, Equity-Methode, Angaben dazu, hier und da, alles klar. Ja. Wir haben Eigenkapital und Fremdkapital an ein Unternehmen. Das lässt sich auch noch trennen im Normalfall und unterschiedlich bilanzieren, auch in Ordnung. Wir haben Fälle, wo wir sehr wenig Eigenkapital haben, also nur das Grundkapital, 25.000 Euro, zig Millionen Fremdkapital. Ja. Da kommen wir in die Thematik, was ist von dem Fremdkapital Eigenkapital ersetzend, muss eigentlich wie in die Equity-Methode behandelt werden, trägt anteilige Verluste oder sonst was. Ja. Also da wird es schon komplizierter. Und was mir dann vollkommen gegen den Strich geht, ist, dass wir nur FK haben, ja, und ein Interest daraus, deshalb assoziiertes Unternehmen und deshalb in die ganzen Schlamassel laufen, Related Parties Angaben. Ja. IFRS 7, differenziert man jetzt plötzlich, welche Angabe, wo steht jetzt wirklich nur Investment und wo nicht, weil wo nicht, muss ja Interest gemeint sein. Ja. Also das sind dann Konsequenzen für den Scope des Ganzen, die unüberschaubar werden und die dann sogar meines Erachtens die eigentlich gewünschten Anhangangaben und das, was sie aussagen sollen, verzerren. Ja. Und das wollte ich nochmal erwähnen, das ist für Banken ein wichtiger Punkt, den man durchaus da mal adressieren sollte.
Aber das ist ja etwas, was man von EFRAG-Seite auch berücksichtigt hat, meines Erachtens mit der letzten Frage, have you had practical problems in applying IAS 28? Ich denke mal, da kann man generell auch...
Im IAS 28 ist ja eigentlich nur die Equity-Methode geregelt. Ja. Ich habe mir das Problem damit, dass das ein assoziiertes Unternehmen wird und deshalb in anderen Standards Anforderungen stehen, die meines Erachtens unerwünschte Konsequenzen haben und die, ja,
Punkt. Aber sowas kann man ja immer anbringen, dass man sagt, also wir verstehen die Frage IAS 28, wir hätten vielleicht noch die und die Dinge, aber wir denken, da das Thema relativ eng mit assoziierten Unternehmen zusammen ist, also man sollte dann vielleicht auch in diese Richtung nochmal schauen und da kann man auch einige Probleme noch identifizieren, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar im Regelungsbereich von IAS 28 fallen, aber sich sozusagen thematisch bedingen. Aber wäre meine Frage an den Fachausschuss jetzt, wenn man jetzt sich dazu geeinigt hat, eine Stellungnahme abzugeben, wie würde man sich denn zu den einzelnen Fragen positionieren? Also könnte man das jetzt schon mal durchdiskutieren, weil wie gesagt, die Kommentierungsfrist ist relativ eng gesetzt und deshalb wäre es meine Frage, ob man jetzt schon mal die ersten Fragen antworten könnte oder eher jetzt aus der Diskussion heraus meinerseits eine Stellungnahme entworfen werden sollte, wo man sagen kann, also dann können wir nochmal in der nächsten Sitzung sozusagen nochmal schauen, ob es noch weitere Punkte gibt. Aber generell würde ich es bevorzugen, wenn man sich vielleicht von Fachausschussseite trotzdem nochmal zu den einzelnen Fragen positioniert oder ob man jetzt da gewisse Ansichten hat, die auf jeden Fall in so eine Stellungnahme mit reinfließen sollten.
Es stellt sich doch letzten Endes genauso wie bei dem ESMA-Papier die Frage, ob man auf die Fragen eingeht oder aber eine etwas mehr summarisch Beantwortung der nicht gestellten Fragen bringt und sagt, was eigentlich unser Anliegen bei dem wäre und dass die Unterscheidung in die beiden Theorien uns mit der Handhabung von IAS 28 und dem, wann man 28 anwendet, nur begrenzt weiterbringt.
Also wenn überhaupt, das sollte man auch in dem Commentletter sagen, wenn das nicht bei FRAC sowieso schon so gesehen wird, ist, dass wir sagen, dass wir sehen das als Unterstützung für den Research, den das IASB vornimmt, denn die andere Lösung kann ja nur sein, dass man sagt, wir wollen in der Zwischenzeit mal, bis das IASB sich das angeschaut hat, mal klären, ob der IS 28 eindeutig das ist, und dann fangen wir an, im 28 irgendwas anzupassen. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, das man sehr wahrscheinlich vergessen kann, weil man sollte dann wirklich abwarten, ob die Attributive-Methode überhaupt Bestand hat und jetzt in der Zwischenzeit nochmal in den nächsten, sag ich mal, 3, 4, 5 Jahren, je nachdem wie lange es dauert, zu sagen, wir wälzen jetzt nochmal den 28 um, weil wir sind jetzt zu der Entscheidung gekommen, wie auch immer, das ist Measurement und jetzt fangen wir an, da hinzudoktern. Ich glaube, das sollte man klar machen. Und Sie hatten eben auch nochmal die Frage gestellt, soll man direkt sagen, ja, aufgrund des Frameworks ist eigentlich die Antwort klar, wir sind da müssen wir ein Measurement sein, glaube ich, war Ihr Vorschlag. So, also ganz eindeutig sehe ich das nicht. Also von daher würde ich sagen, das sollte man, glaube ich, nicht sagen. Und es ist halt die Frage, ob es dem IASB hilft, wenn wir die Fragen hier beantworten und EFRAG da was zusammenstellt. Also im Sinne von, glaubt ihr, das ist mehr Cost oder Measurement oder mehr One-Line-Consolidation oder beides? Ist halt am Ende die Frage, hilft das dem IASB? Und wenn das IASB am Ende, ich wage jetzt mal vorherzusagen, dass die meisten sagen werden, das hat etwas von beidem. Würde mich überraschen, wenn einer sagt, das ist ganz klar das. Es könnte wirklich sein, dass einer sagt, ich hätte gern, dass es das ist, aber die Frage ist ja hier eher, was ist es im Moment? Und die Antwort, also da muss man jetzt, glaube ich, keine Kristallkugel haben, um zu sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, also es hat halt Aspekte wie der Staff-Rausgabe da von One-Line-Consolidation, vielleicht sogar stärkere Aspekte. Es gibt aber auch manche Measurement-Sachen, wenn ich an IAS, an den Perman-Test denke. Da geht man ja eher in Richtung, das ist eigentlich eine Measurement-Sache. Also von daher, ich weiß nicht, ob das fürs Board gesteigerten Informationswert hat, wenn man da jetzt diese, falls ja, dann sollten wir die Fragen im Einzelnen beantworten. Ansonsten sollten wir, glaube ich, eher eine generelle Antwort
geben. Ich sehe die Sache sehr einfach. Ich meine, das Equity Method ist auf der Research-Agenda des IASB. Und warum sagt man nicht, okay, das ist toll, das Papier, und warum contributet ihr nicht beim IASB in dieses Research-Projekt und die Arbeitskraft, die EFRAG anscheinend hat dafür, dass man die zusammen mit dem IASB-Staff nutzt, um den Research-Projekt voranzutreiben. Das wäre meine Antwort, da haben wir nicht. Ich meine, warum soll man das jetzt hier diskutieren oder was ich in Europa, bevor man das, was ich, wieder im IASB macht?
Wie gesagt, eigentlich eher rückwärts gewandt, wegen der bei IFRIC auflaufenden Fragen, gar nicht so sehr nach vorne blickend. Und das bringt mich immer wieder noch dazu, zu meiner vielleicht Obsession oder Irritation, dass IFRIC bei allen IFRIC-Fragen immer so an der Kippe zum Fass aufmachen ist und eben sagt, da brauchen wir eine größere theoretische Untermauerung für irgendwas, und die IFRIC Sichtweise, was man machen kann, was man an IAS 28 interpretieren kann, ist ja potenziell begrenzt. Und oder Sie kommen doch als IFRIC überhaupt nicht dazu, jetzt lange darüber nachzudenken, ob das die oder die Theorie ist.
Aber das ist ja jetzt nicht neu. Ich meine, deshalb ist ja das Research-Projekt auf der Agenda, dass man sagt, okay, natürlich, was ich, muss man das nochmal, was ich insgesamt. Und das, was ich, das Thema natürlich ist, dass manchmal ist es, was ich, eine One-Time- oder One-Line-Konsolidierung, einmal ist es eine Bewertung, das ist eben nicht geklärt, und es gibt einmal so wird das diskutiert. Das ist ja bekannt, ist ja jetzt nichts Neues, dass das quasi das Ergebnis dieses Papers ist. Aber anscheinend kann man das ja nicht klären, ohne das umfassend jetzt nochmal, wie Beispiel Guido das gesagt hat. Was soll das und was ist der Vorteil von so einer Methode, und ohne diese Diskussion insgesamt nochmal zu haben. Aber dafür ist ja das Research-Projekt da. Ich sehe jetzt nichts Neues, aber das jetzt vorzeitig klären zu wollen, vor diesem Research-Projekt, halte ich ein bisschen für ambitioniert. Deshalb mein Vorschlag wäre, das zusammen mit dem IASB in dieses Research-Projekt reinzubringen und dann das zeitig nach vorne zu bringen.
Halte ich auch für die beste Idee, weil ich glaube, wie vorhin schon mal kurz gesagt, es hilft dem IFRIC auch nicht. Die beiden Fragen, die anstehen, die hätte man auch nicht beantworten können, wenn man dem IFRIC klar gesagt hätte, das ist jetzt ein Measurement. Oder hätte gesagt, das ist ganz klar eine One-Line-Consolidation. Weil es geht ja um die Frage, in welcher Höhe erfasse ich Verluste aus, das ist die eine Frage aus Geschäften mit einem Associate. Da sehe ich jetzt nicht, dass die Frage eindeutig zu beantworten wäre, wenn man mir sagt, at equity ist Consolidation, oder das andere, da spielen andere Sachen mit rein. Also ich finde das auch eigentlich eine gute Idee zu sagen, interessant, das sollte man machen, das hilft dem ISB sicherlich später auch mal und dann bitte zusammen mit dem ISB, weil es geht auch grundsätzlich um die Frage überhaupt der Equity-Methode. Und da hilft es sicherlich schon, wenn man so ein bisschen rausarbeitet, was sind denn die Vor- und Nachteile, wenn ich bei One-Line-Consolidation wäre, wenn ich dabei bleibe oder wenn ich ins Measurement gehe. Also da müsste man auch weit über das hinausgehen, was hier drin steht. Aber wenn er fragt, die Kapazitäten hat, dann sollte man da das ISB auch unterstützen. Das ist eine gute Idee.
Haben Sie hinreichend Materialien?
Ich denke schon. Und für die nächste Vorausschusssitzung sollte dann ein Entwurf der Stellungnahme vorliegen, wo man dann nochmal diskutieren kann, ob es jetzt jeden Geschmack trifft.
Dann schließen wir hiermit ab und gehen zu den Interpretationen über und ziehen Herrn Große an Land.